Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 175. Wenn mich jemand fragt, gibt es Gott, was sage ich denn dann? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje. Mir gegenüber sitzt mein großartiger Kollege Knut Nepp. Grüß dich, Knut.
Malte, ich danke dir für diese schmeichelhafte Anmoderation.
Ja, ich bin ein bisschen urlaubsreif, deswegen...
Du bist das von uns beiden.
Ich bin das von uns beiden, vielleicht andere auch. Auf jeden Fall wollen wir uns heute über eine spannende Frage unterhalten.
Yep.
Nämlich, was ist eigentlich, wenn uns irgendjemand anspricht, ey, warum glaubst du eigentlich an Gott? Gibt es Gott überhaupt? Ich lese einfach mal die Frage selbst vor, die wir bekommen haben. Die Frage lautet so. Vor ein paar Tagen hatten wir ein Gespräch mit einem jungen Studenten. Klammer auf, nicht getauft. Es ging darum, ob es überhaupt einen Gott gibt. Meine Frau und ich glauben an Gott. Der Student kann sich allerdings ein höheres Wesen gut vorstellen. Im Rückblick bemerkten wir beide, dass es uns etwas schwer gefallen war, die richtigen Worte zu finden, um unseren Glauben zu erklären.
Das wird die kürzeste Folge ever.
Weil?
Die Antwort ist, Übung macht den Meister.
Kannst du diese Antwort erklären, bevor ich hier den Stopp-Knopf drücken muss?
Nein, also das ist eine super Wahrnehmung, unseres Hörers, dass er merkt, dass ihm das schwergefallen ist, die richtigen Worte zu finden. Und das gelingt nur durch Trial and Error, dass man merkt, was hat denn funktioniert, was hat nicht funktioniert. Mhm. Und dass man das beim nächsten Mal besser macht. So habe ich das als junger Schüler, na, so jung war ich nicht.
Neumünsteraner Straßenevangelist.
Ja, genau. Mit 17 habe ich mich bekehrt und habe mit jedem darüber geredet und habe dann immer hinterher überlegt, was hat nicht funktioniert. Und ich habe auch, war ja auch so, dass ich bei manchen Beispielen, die ich total toll fand, da war bei dem anderen dann nur Unverständnis oder es gab Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Und dann wurde es ausgewertet und beim nächsten Mal hatte ich mir mehr Gedanken darüber gemacht. Und es ist eine total gute Erkenntnis zu merken, dass man nicht geübt ist, über seinen Glauben zu sprechen. Ja, wir bleiben in unserer Blase, wir reden mit unseren christlichen Gemeindegliedern, aber mit anderen. Und das ist wie Schwimmlernen. Ja, also du liest auch kein Buch über Schwimmlernen. Also kann man, gibt auch Technik, aber das
Ich habe mir viele YouTube-Videos angeguckt zum Kraulen lernen, als ich
Kraulen lernte. Aber das ist wirklich sekundär, weil die Leute sind, also ich kann auch erzählen, was ich kann Beispiele erzählen. Ja, mir hat mein Freund erzählt, wenn jemand ihm gesagt hat, ich bin Atheist, hat mein Freund immer gesagt, aha, seit wann das denn? Und in 9 von 10 Fällen kam irgendeine Geschichte, wie der als Kind Gott um irgendwas gebeten hat, was ihm total wichtig war und Gott hat nicht drauf gehört und seitdem. Also und sofort war man auf einer persönlichen Ebene. Mhm. Fand ich sehr interessant, diese Erfahrung. Aber das kann im Osten, im Osten Deutschlands, wo die Leute nicht so sozialisiert worden sind, oder heute sind wir, das ist auch 30 Jahre alt, die Geschichte. Also beide, wenn ich Beispiele erzähle von mir, muss ich sagen, beide Akteure sind in dem Gespräch unseres Hörers anders. Nämlich unser Hörer ist anders als ich und der andere ist anders und es gibt da kein Patentrezept und das ist wie eine fremde Sprache lernen. Man macht es, indem man mit den Leuten redet und dann merkt man, was geht und was nicht geht.
Ja, wir haben das sogar mal als Gemeindeprojekt hier vorgenommen, Sprachschule.
Ja, wir sind darüber schlecht. Ich war mal bei einer Schulung mit Michael Herbst für KGR-Mitglieder und da war die Frage, warum machen wir das? Warum opfern wir unsere ehrenamtliche Zeit um die Gemeinde? Und wie schwer es war, das zu sagen. Wir sind super darin zu sagen, was wir alles machen. Aber persönlich darüber zu reden, was uns motiviert, das sind wir nicht geübt und das muss man üben. Und das ist mein Statement und damit
ist diese Folge eröffnet.
Achso, ich dachte abgeschlossen.
Nein. Eröffnet.
Trial and Error. Also man wird auch viele Sachen. Und manche Sachen, die bei dem einen funktionieren, funktionieren bei dem anderen nicht. Und wenn man darüber nachdenkt und nachfragt, kriegt man auch mit, warum das so ist.
Ja. Neben dieser Grundlage, die du gerade gelegt hast, würde ich
Malte lässt mich hier nicht raus, gut.
Ich lasse dich nicht raus. Würde ich dennoch sagen, man kann aber doch grundsätzliches sagen zu der Haltung, mit der man in diese Gespräche gehen kann. Ich glaube, dazu lässt sich doch auch was Grundlegendes sagen, auch wenn jedes Gespräch natürlich anders ist. Und es gibt ja trotzdem auch bestimmte inhaltliche Momente, die hilfreicher sind als andere oder wo man sagt, so, da habe ich in Gesprächen eine ganz gute Erfahrung mitgemacht.
Glaub das oder du kommst in die Hölle, hat sich bei mir nicht sehr bewährt.
Nee, aber es scheint ja mal geklappt zu haben. Es scheint einen Kontext zu geben, wo das, naja gut, das ist nochmal eine andere Frage. Vielleicht fangen wir mal an mit der Haltung.
Ja.
Also ich finde ja erstmal, wenn die Hörer, glaube ich, sagen, hey, uns hat jemand gesagt, er glaubt nicht an Gott aus den und den Gründen, das ist doch erstmal toll. Also ich würde erst einmal wertschätzen, dass überhaupt so eine Gesprächssituation zustande kommt, weil, und das ist zumindest ja schon unsere Prägung heute, dass eigentlich wir Glaube als eine Privatsache ansehen. Also darüber redet man nicht. Also wir haben instinktiv ein Hemmnis zu sagen, ich finde Jesus super. Das sagt man ungern jemandem, dem man zusammen Sport macht. Also einfach, weil das ist irgendwie sehr persönlich und es gibt da so eine Hemmschwelle, das ist auch eine kulturelle Prägung. Es gibt auch, also mein muslimisch geprägter Barbier, zu dem ich regelmäßig gehe, als ich dem erzählt habe, dass ich Pastor bin, war seine erste Frage, ach, wie ist das eigentlich bei euch mit der Hölle? Wollen wir da, also dann haben wir da so ein bisschen über Hölle geredet, aber das war für den, der hatte da sozusagen gar keine kulturelle Hemmschwelle an der Stelle. Das muss man ja erstmal wahrnehmen. Von daher finde ich, das ist. Du musst lachen die ganze Zeit.
Ja, ich denke dann so, wie du versucht hast, ihn zu missionieren, indem du ihm erzählt hast, dass die christliche Hölle viel schöner ist als die muslimische.
Während er eine Klinge an meiner Kehle führte.
Warbst du für die christliche Hölle, ja.
Ja, das war ein tolles Gespräch. Das war ein tolles, also sind tolle Gespräche. Wir treffen uns regelmäßig und reden über die Hölle.
Hoffentlich nicht nur.
Nicht nur über die Hölle, nein, auch über viele andere dieser Dinge. Aber es ist für ihn halt viel leichter. Also der redet gerne darüber. Also das ist normal. Das ist,
und auch hier möchte ich nochmal spiegeln. Genau, es ist nicht nur toll, dass wir als Ungeübte das machen, sondern ich habe ja erzählt, wie ich damals geübter wurde. Und das ist ja auch für den anderen ein Hemmnis mit einem Christen, der sich der viel eloquenter ist und das Gegenüber hat dann ja auch manchmal das Gefühl, ich gehe in ein Gespräch, wo ich ungeübt bin, über solche Glaubensdinge, Zweifel, was weiß ich, zu reden und der andere ist da so geübt. Also wenn der andere sich auch traut, das zur Sprache zu bringen. Also für viele Leute ist das auch ein Thema, wo sie auch nicht gerne reingehen, weil sie sich da inkompetent fühlen.
Ja,
also außer zu sagen, ich glaub's nicht, fertig.
So ähnlich wie wenn ich ein Auto kaufen will und zum Autohändler gehe. Ja. Ich habe keine Ahnung von Autos. Und der sagt mir, das ist ein tolles Modell, das musst du unbedingt kaufen, das ist doch ganz günstig. Und ich denke mir mal, ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie zu beurteilen, zu prüfen. Und deswegen habe ich eine Hemmnis, mich überhaupt auf dieses Angebot einzulassen. Ich sag mal, wenn wir Glaubensangebot machen, hat der andere vielleicht auch eine Hemmnis, weil er sagt, natürlich ist der begeistert, der will mir ja was andrehen. So, aber habe ich überhaupt die Kompetenz, das einzuordnen, was dieser Christ mir in seinem missionarischen Eifer alles so entgegenträgt?
Ja. Okay, deswegen so eine Ebene zu finden, auf der man sich gut begegnen kann, das ist viel wert.
Genau. Wir hatten vor ein paar Folgen uns die Geschichte mal angeschaut vom Kämmerer in Äthiopien. Und mir ist nochmal neu in dieser Geschichte aufgefallen, dass Philippus dem ja erstmal zuhört und dann irgendwann erst anfängt, seinen Mund auftut und selber anfängt, das Evangelium zu verkündigen in dieser Situation. Aber erstmal zuzuhören, finde ich, ist in so einem Gespräch eine gute Haltung.
Mir hat ein Pastor, der leider schon verstorben ist in Neumünster, Sven Findeisen, hat mir erzählt von so einer Mini-Erweckung in Neumünster, die damit begonnen hat, dass zwei Leute sich in so einer Kneipe unterhalten haben. Mhm. Der eine Christ, der andere Nicht-Christ. Und dass der Nicht-Christ dadurch zum Glauben gekommen ist und dann alle seine Freunde auch missioniert hat. Und dieser Nicht-Christ hat gesagt, was ihn so fasziniert hat bei diesen ersten Gesprächen, war, dass der Christ Raum hatte für seine Gedanken. Also das, was er sagte, hat der andere gewürdigt, hat das aufgenommen, hat darüber nachgedacht und hat nicht gleich dagegen und so. Und er hat gesagt, und weil der Raum hatte, also ich kenne die Geschichte nur über Bande sozusagen, weil der Raum hatte für meine Gedanken, hatte ich dann auch Raum für seine. Mhm. Finde ich ganz tolle Formulierung dafür. Genau, eine Ebene finden und Interesse an den anderen nicht sozusagen als Missionsobjekt zu sehen oder als mögliche Kerbe, die ich mir vielleicht in die Bibel schnitzen kann, wenn der sich dann hat taufen lassen, sondern aus Interesse an der Person, dem zuzuhören, was bewegt den.
Und Und auch und das nicht nur als, strategischen Punkt. Also man kann ja auch sagen, ja, ich muss mich jetzt für den anderen interessieren, um ihn dann wirklich zu bekehren. Auch darum geht es nicht, ne? Sondern es muss ja, also die Leute merken ja, ob es ein echtes Interesse ist.
Genau.
Oder ob es ein strategisches Interesse
ist. Genau, ist keine Methode, ist eine Haltung.
Genau. Und ich finde auch noch mal, weil das hast du eben an diesem Beispiel schon, glaube ich, so gut illustriert, wenn derjenige da die Rückfrage gestellt hat, warum, seit wann bist du eigentlich Atheist? Mhm. Und dann kommt ja sozusagen eine persönliche Geschichte. Also diese Rückfragen zu stellen, sind total wichtig. Ich weiß, dass Alistair McGrath in seinem kleinen Apologetikbuch das auch sagt. Er sagt eigentlich bei jeder Frage, die mir jemand stellt, nachdem ich so einen Vortrag gehalten habe, irgendwie so einen Hörsaalvortrag, warum ich irgendwie Christ bin, fragt er eigentlich immer, warum fragen sie das eigentlich? Also warum, warum ist das wichtig? Und das ist, weil dann die Antworten ja so unterschiedlich sein können. Ja. Also, was ich, wenn jemand sagt, ich kann nicht an Gott glauben wegen des Leids, und dann fragt man zurück, und dann ist es halt ein Riesenunterschied, ob derjenige sagt, ich hatte mal eine ganz schlimme Situation und Gott hat mir nicht geholfen, oder ob er sagt, ich habe Leibniz gelesen, das hat mich nicht überzeugt.
Ja, also das, ja, genau. Das eine ist eine viel sachlichere Ebene. Das habe ich eben auch gemerkt. Ich habe gemerkt, dass manche Sachen, die total gut ankamen in manchen Gesprächen, in anderen überhaupt nicht gut ankamen, weil die Ebenen unterschiedlich waren. Also ich für meinen Glaubensweg war sehr wichtig, dass Leute meine intellektuellen Fragen auch ernst genommen haben. Und ich habe C.S. Lewis gelesen und andere dieser Art. Und das war für mich total toll, überhaupt auch nur zu merken, dass es da Christen gibt, die auf dieser Ebene funktionieren, dass du den Verstand nicht ausschalten musst und so. Also da war ich sehr geprägt von und habe dann auch selber viel, aber es gibt Leute, die interessieren, das ist überhaupt nicht die Ebene, auf der die unterwegs sind.
Nee.
So.
Genau, deswegen ist es, glaube ich, auch mal gut, mein Gegenüber zu verstehen und auch zu verstehen, was ist für mein Gegenüber eigentlich ein Argument?
Ja.
Also was kann überhaupt ein Argument sein? Also, und da sind Menschen halt sehr verschieden, also durch ihre Persönlichkeit, weil manche einfach sehr rational an Dinge rangehen und sagen, ein Argument ist für mich, wenn du mir beweisen kannst.
Ja.
Andere würden sagen, ja, ein Argument ist, wenn ich was erlebe, erfahre. Oder manche sagen, ein Argument ist, wenn ich in einer Gemeinschaft etwas als plausibel erlebe. Und also, da sind Menschen schon sehr unterschiedlich. Und das auch wahrzunehmen in solchen Gesprächen, finde ich, hilft auch.
Vielleicht zum Thema Argumente.
Ja.
Ja, also ich bin sehr rational geprägt und glaube aber, Argumente werden überschätzt. Also ein Argument ist ja für mich auch etwas, wo man sagt ja auch manchmal, Argumente sind zwingend oder schlagend oder so. Ja, also in Mathe, also wenn ich in Mathe was nicht glaube, dann kann jemand sich hinsetzen und es mir beweisen, auch in der aber Physik.
Mathe kennt keine Argumente, Mathe kennt Beweise.
Ja, aber Argumente sind doch so auf der Ebene, dass man sagt, dass man doch manchmal denkt, na, das ist jetzt widerlegbar oder nicht widerlegbar. Manchmal denken so. Und ich glaube, dass Menschen meistens nicht so funktionieren. Und dass es viel, viel wichtiger und zielführender sind, ich nenne das Plausibilitäten. Also, dass Leute sich in eine Sache reindenken können. Mhm. Also, ich sage jetzt mal so, was für mich so ein Beispiel wäre, also dieses Evolutionsbild, ne, wo du so am Anfang so einen Affen hast und dann wird er immer größer, also immer aufrechter und zum Schluss läuft dann da der Homo sapiens. Dieses Bild, ich glaube, dass 90% der Leute, die an Evolutionstheorie glauben, wegen diesem Bild an die Evolutionstheorie glauben. Und dieses Bild ist ja kein Argument, aber dieses Bild ist total einleuchtend. Mhm. Man guckt sich das an und kann es sich vorstellen. Mhm. Ja. Und ich glaube, auf vielen Ebenen ist es, glaube ich, wichtig, Leuten sozusagen zu ermöglichen, jetzt nochmal diese Sache mit dem Raum, ihnen zu ermöglichen, dass sie sich das, was ich glaube, dass sie sich da reindenken können und das nachvollziehen können und sich angucken können und sagen, oh ja, das gibt irgendwie Sinn. Aber das ist was anderes als und ich glaube, dass viele Leute wegen solcher Sache auch Meinung und Überzeugung ändern können, weil sie sagen, nee, okay, in diesem Raum fühle ich mich beheimateter und das gibt mehr Sinn als ein anderes. Aber das ist nochmal ein Unterschied, finde ich. Also Sachen plausibel machen zu können. Ich glaube, dass auch, also nichts, ich liebe ja rationale Diskussionen, also aber oft ist das nicht die Ebene, auf der Leute unterwegs sind, sondern ganz oft ist auch die persönliche Ebene eine, wo man sich trifft und wo man sagen kann, auch, also wenn meine Konfirmanden mich fragen, warum lässt Gott das Leid zu, dann erzähle ich ihnen ja nie was von Leibniz, sondern ich erzähle ihnen was, wie ich mit dieser Frage umgehe. Und dass ich da manchmal da auch dran verzweifle und dann mich freue, dass ich einen Gott habe, dem ich das alles hinkotzen kann und dem ich das vorwerfen kann. Und dass ich da wenigstens so, das ist ja nicht die rationale Antwort. Ja. Aber trotzdem können die sich da reindenken und sagen, so kann man das also, so geht man als Christ damit um. Mhm.
Ich wollte nochmal vorweg auch sagen, ich finde, das ist auch hilfreich, mit einer gewissen Schwäche in solche Gespräche reinzugehen und sich auch seine eigenen Schwächen und Grenzen bewusst zu sein.
Ja.
Also man muss ja gar nicht, also wir denken ja manchmal immer, man überzeugt dann ein Gegenüber, wenn man immer das perfekte Argument hat, auf alles die super Antwort geben kann.
Null.
Genau, und das ist, ich glaube, man kann sich ja auch bewusst machen, dass auch das beste Argument seine Grenzen hat.
Ja.
Und dass man manchmal auch keine guten hat.
Genau, und trotzdem ist es ja für das Gegenüber interessant, okay, der hat auf die Frage auch keine Antwort und glaubt trotzdem.
Warum?
Warum?
Genau.
Was ist das, wenn er keine Argumente hat und der trotzdem glaubt? Was ist dann das, was ihn dabei hält? Ist das einfach nur Stockheit oder Sturheit oder gibt es da noch was anderes, was ich in die Rechnung mit reinnehmen muss?
Genau. Und ich finde, man kann ja auch wissen, wo kann ich verweisen? Sowas macht ja auch manchmal Sinn.
Ja.
Also wenn man, vielleicht kennt man irgendwie ein tolles Buch oder einen YouTube-Vortrag oder irgendwie, wo man sagen kann, du, ich kann dir die Frage nicht beantworten, aber da würde ich mal nachgucken.
Ja.
So, auch das hilft ja manchmal, als sich den Druck zu machen, jede Frage selbst beantworten zu müssen. Gerade wenn man nicht geschult ist. Aber jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal rein in die Frage, was kann man eigentlich inhaltlich sagen, wenn mich jemand fragt, warum glaubst du eigentlich an Gott? Cool, ich frage dich das jetzt einfach mal. Ich nehme mal an, wir sitzen jetzt in einer Kneipe in Marburg, wie wir es früher oft taten. Und ich wäre aber noch kein Christ. Und ich würde dich jetzt fragen, Knut, kannst du mir mal erzählen, ich habe gehört, du bist der Pastor, ich gehe mal davon aus, du bist auch Christ als solcher. Warum glaubst du eigentlich an Gott?
Ja, gar nicht so leicht, weil ich tatsächlich auch ungeübt bin. Also,
selbst wir, ne?
Ja, weil ich auf diese Frage lange nicht mehr in dieser Art und Weise geantwortet habe.
Ja.
Dass es keinen Gott gibt, würde von mir viel mehr Fantasie und also da wären für mich viel mehr Fragen offen. Ja, also wenn wir wirklich, also wie soll Leben entstehen ohne aus dem Nichts? Mhm. Wie soll Wahrheit entstehen und auch die Möglichkeit, Wahrheit zu erkennen? Wo wir, also uns ja auch alle, auch Atheisten würden ja sagen, es gibt richtig und falsch und es gibt wahr und falsch. Also richtig und falsch meine ich jetzt auch im Ethischen, aber woher kommen diese Maßstäbe, wenn es nichts, also wenn alles nur Zufall aussieht, also selbst dazu bräuchte ich sehr, sehr, also das ist für mich völlig unbegreifbar. Gut, das ist auch kein Argument, es gibt auch Sachen, die Wissenschaft macht, wo ich sage, ich kann das wahrnehmen, dass das so ist, aber wie das funktioniert, keine Ahnung. Also, und das war für mich so auch nie eine Frage. Ich bin christlich erzogen, also dass es einen Gott gibt. Mhm. Wenn man jetzt böswillig ist, kann man auch sagen, es ist ein rationaler Lückenbüßer-Gott für die Sachen, die ich mir sonst nicht erklären kann. Aber das, da finde ich ein Materialismus, finde ich, ist intellektuell echt schwach aufgestellt. Also da hätte ich ganz viele Fragen, wo der andere sagen würde, keine Ahnung. So, das ist aber noch eine zweite Frage, warum ich jetzt auch an einen Gott glaube, und das hat bei mir länger gedauert, so wie es in der Bibel steht. Also das finde ich jetzt nämlich nicht so.
So muss man ja nicht abbiegen.
So muss man nicht abbiegen, und da finde ich ja, also da finde ich auch vieles überraschend und kontraintuitiv, sage ich mal so. Und das ist bei mir ein längerer Schritt, der ganz viel mit Erfahrung zu tun hat, dass ich erfahren habe, dass das, was die Bibel sagt, in meinem Leben sich bewährt, dass ich darauf vertrauen kann, dass die Bibel manchmal sogar Fragen stellt, die mir völlig egal waren, so, und ich dann im Laufe meines Lebens gemerkt habe, oh nee, die sind ja doch relevant, und die Bibel über mich und über, ja, ganz viel auch über mich mir Sachen gesagt hat, wo ich gemerkt habe, ja, die stimmen, und deswegen habe ich Vertrauen, dass auch die anderen Sachen stimmen, die ich noch nicht überprüfen konnte. So. Und das gibt mir auch eine große Geborgenheit, und das auch, wenn Sachen sind, die ich nicht verstehe, wie Gott handelt, was ich gesagt habe, ich bin manchmal froh, Christ zu sein, weil ich mit meinem Frust und meinem Nichtverstehen und auch jemand habe, wo ich hingehen kann und sagen kann, Gott, das finde ich scheiße von dir, oder Gott, das verstehe ich nicht. Und da bin ich, oder Gott, da bin ich mal gespannt, im Himmel, in der Ewigkeit, wie du das auflöst, da bin ich echt gespannt drauf. So.
Ja.
Also das jetzt vielleicht mal in Kürze.
In sehr kurzer Kraft, ja, weil ich, vielleicht trage ich mal gleich ein, weil man ja, wenn man auf die Frage nach dem Leid guckt und es keinen Gott gibt, ist ja eigentlich noch, finde ich, viel grausamer ist. Weil man dann ja sagen müsste, ich mach mal, dass hier gerade 1000 Kinder verhungert sind, ist einfach ganz natürlich und ganz normal. Das ist ja ganz erklärbar im Laufe
der Zeit. Ja, und dann müsste man,
das ist ja nicht mehr falsch.
Ja, und dann müsste man doch sagen, also wenn es keinen Gott gibt,
ja,
und keine Wertigkeit noch, dann ist doch das Ziel Überleben. Dann sind die 1000 Kinder, die verhungern.
Es gibt kein Ziel.
Ja, gut, so evolutionär. Dann sind die 1000 Kinder doch egal. Dann geht es doch nur darum, dass ich und vielleicht noch meine Sippe weiterbleiben. Ja, dann wäre doch, also das ist ja auch, das ist ja hier Dostojewski, ne? Wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt. Mhm. Aber dieser, und ich gehöre nun schon zu den Privilegierten. Mhm. Also es wäre ja eine, es würde mir ja intellektuelle und seelische Lasten nehmen, dass ich darunter nicht mehr leiden muss, dass irgendwelche Leute anders verhungern, sondern wird gesagt, das ist egal, Hauptsache du bist auf der Gewinnerstraße und da bist du gerade. Aber das würde ich ja ganz schrecklich finden. Also diesen Gedanken, der ist ja überhaupt null befreiend, sondern ich würde sagen, denken, das ist ja, da will ich nicht hin. Ja, also deswegen ist das auch keine, und ich glaube, niemand will dahin. Selbst Leute, die da schon irgendwie mehr, also es gibt ja Leute, wo ich sagen würde, ey, sag mal, guckt euch mal, also irgendwelche Industriebonzen, die Kinder, also selbst die machen sich doch was vor. Die sind ja auch nicht frei. Also die
ja.
Also das finde ich nicht einleuchtend.
Vielleicht gucke ich mal, wie ich auf die Frage antworten würde. Ich habe das für mich irgendwann mal so strukturiert, dass es so für mich so 5 Spuren gibt, in denen ich unterwegs bin bei der Frage, warum ich eigentlich an Gott glaube. Die sind auch alle manchmal auf verschiedenen Ebenen.
Du bist wieder besser vorbereitet.
Mach sie einfach mal, einfach mal im Schnelldurchlauf.
Ich bin gespannt.
Mein erster Punkt wäre,
nach vorne und bin gespannt.
Der erste Punkt wäre, dass ich sozusagen von der Sehnsucht her argumentieren würde. Dass ich sagen würde, die meisten Menschen, die ich so erkenne, haben eine Sehnsucht im Leben. Und sie erleben oft, dass egal, was sie tun, immer ein Rest Sehnsucht im Herzen bleibt. Also auch wenn sie den besten Partner gefunden haben, bleibt eine Restsehnsucht. Auch wenn sie den erfüllendsten Beruf gefunden haben, bleibt eine Restsehnsucht. Und die Frage ist sozusagen, wie wir diese Sehnsucht deuten. So, und ich fand auch mal C.S. Lewis total hilfreich, der da schon gesagt hat, wir Menschen haben Hunger. Und das weist darauf hin, dass wir in einer Welt leben, in der es Essen gibt. Das heißt noch nicht, dass wir satt werden, aber es heißt, also wir sind offensichtlich ein Wesen, das darauf konstruiert ist, zu essen. Und wir sind auch ein Wesen, das eine Sehnsucht hat. Aber nichts in dieser Welt füllt diese Sehnsucht wirklich aus. Und vielleicht ist das ein Hinweis auf etwas, was über diese Welt hinausgeht. Und das ist das, was Augustin mal sehr zusammengefasst hat mit dem Satz, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Dass Gott sozusagen der ist, auf den unsere Sehnsucht ein Fingerzeichen ist. Das ist kein Argument dafür am Ende, dass es Gott vielleicht wirklich gibt, aber es ist ein Argument, sich vielleicht auf die Suche zu machen.
Ja, und man kann, also das ist, empfehle ich jetzt gar nicht, aber ich bin so vom Typ so,
ja.
Man kann jetzt in einem Gespräch mit einem Materialisten das ja auch als kritisches Argument benutzen und sagen, erklär du mir doch mal, also so gewinnt man keinen, ja, man gewinnt keinen,
ja.
Indem man sein Bild kaputt macht, wobei manchmal kannst du,
ist es auch hilfreich.
Bringt es ihn, also eine kritische Frage, also wenn wir nur sozusagen höherentwickelte Tiere sind oder was weiß ich und wir sind aber satt und der Nachwuchs und die Verpflegung ist gesichert, woher kommt dann diese Sehnsucht? Das gibt ja in dem Modell gar keinen Sinn.
Mhm.
Also ich finde das sehr gut. Es gibt da eine Veränderung bei mir noch. Und zwar, also in meiner Jugend war das auch ein wichtiges Argument, nicht unter dem Titel Sehnsucht, aber Durst, Lebensdurst.
Ähnlich.
Wir haben auch so ein Lied gesungen, ich habe Durst, ich habe noch Träume, will nicht so schnell zufrieden sein. Also der Durst nach Gott. Und das Interessante ist ja, und vielleicht auch erstmal Verwirrende, was ich jetzt aber sagen würde, ist, auch als Christ habe ich diesen Durst ja noch. Mhm. Es ist ja nicht so, und das hätte ich damals vielleicht auch anders gesagt.
Wenn du Jesus gefunden hast,
wenn du Jesus gefunden hast, dann bist du satt. Nein, das ist ja der Witz. Also ja, aber gleichzeitig wird der Durst noch größer. Also das, also wir haben diesen Durst eigentlich immer als reine Defizit-Erfahrung angesprochen und kommt zu Jesus und der stillt deinen Lebensdurst. Nein, aber das ist tatsächlich eher so, dass du dadurch noch mehr weißt, was es ist und es nicht so ist, dass du als Christ, jetzt so satt. Also ich finde, dass das adelt den Menschen eigentlich, dass er diesen Durst hat. Das ist was Gutes.
Ich finde es auch deshalb irgendwie ein guter Teil vom Gespräch, weil da die viele anknüpfen können.
Ja.
Also das setzt noch nicht so viel voraus. Also da brauche ich gar nicht an Gott glauben, um diese Erfahrung zu
machen. Wonach hast du Sehnsucht? Das ist eine sehr gute Frage, um auf eine persönliche Ebene zu kommen. Ich hab ganz viele Gespräche auch in so einer Kneipe geführt. Und da war auch so eine Erfahrung. Oft war das zweite Gespräch scheiße. Und das lag daran, weil das erste Gespräch manchmal überraschend persönlich war, also die Leute sich total geöffnet haben. Und ich glaube, dann beim zweiten Mal war es ihnen peinlich. Ja, weißt du, dann sahen sie wieder den Christen, an dem sie echt so persönliche Sachen erzählt hatten. Und dann waren sie und dann musste sich das erst wieder so. Aber diese Frage nach, wonach hast du Sehnsucht, ist für sich selber eine gute Frage und mit jemand anders gemeinsam auch.
Die zweite Spur, in der ich manchmal unterwegs bin, die ist ein bisschen ähnlich wie die erste, aber auch ein bisschen anders, über Rechtfertigung zu reden. Also, weil manchmal unter die Überschrift, ich bin eigentlich in dieser Welt oft immer, was ich leiste.
Ja.
Und das ist die Erfahrung, die viele Menschen machen, dass wenn sie sich blöd ernähren, werden sie halt dicker. Also jede Handlung hat halt eine Konsequenz. Wenn man, ich breche es jetzt mal sehr einfach runter, als Christen erleben wir eigentlich im Glauben, dass wir einen Ort haben, wo wir nicht das sind, was wir leisten, sondern dass wir wirklich aus Gnade angenommen sind. Und ich glaube, dass das auch eine Sehnsucht des Menschen ist, diesen Ort eigentlich zu finden, weil wir oft erleben, überall anders, wenn ich mein Herz woanders ranhänge, muss ich leisten, ackern, tun. Wirklich ganz, weil wir einfach die Zeit läuft, ganz knapp, mein zweiter Gesprächsfaden einmal.
Weil die Zeit läuft, füge ich dem nichts hinzu.
Nein. Dann mache ich den dritten, worüber man reden könnte, über die Auferstehung von Jesus. Ich finde tatsächlich, dass es gute Gründe gibt, davon auszugehen, dass Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden ist. Das ist jetzt ein total anderer Gesprächsfaden. Das ist nicht da, wo der andere denkt, oh ja, darüber denke ich vielleicht auch jeden Tag nach. Aber ich sag mal, was ein Vorteil dieses Gesprächsthemas ist, ist, dass man schon mal bei Jesus ist. Das ist nämlich bei anderen Argumenten für die Existenz Gottes, dann habe ich vielleicht mein Gegenüber am Ende zum Theisten gemacht, aber darum geht's im Ziel gar nicht. Also wenn jemand vielleicht sagt, oh, jetzt glaube ich auch, dass ein Gott die Welt geschaffen hat, das ist eigentlich nicht das Ziel meines Glaubensgespräches, sondern ich würde ja, dass derjenige irgendwie einen Bezug zu Jesus
ja, bekommt. Deswegen finde ich, aber das finde ich bei den ersten beiden Punkten, die du genannt hast, überhaupt nicht schwierig, da auch das gleich mit Jesus zu verbinden. Ja, ja. Also wie ich.
Aber
wie
mit dem, die noch kommen.
Da, wie Jesus mit meiner, was Jesus für meine Sehnsucht bedeutet oder was Jesus für mein Bedürfnis bedeutet, mich als zu erweisen, sage ich jetzt mal ganz allgemein.
Genau.
Also das geht da auch und das würde ich auch empfehlen, weil man dann auch wieder persönlich da redet.
Ja.
Die dritte ist eine, die dritte Spur ist eine, wo wir auch mehr auf der rationalen Ebene sind, wo es mehr auch um Abwägung geht, um Argumente im Sinne oder auch um was ist das denn plausibel? Ist es plausibel, dass die Jünger alle Angst hatten und mitgekriegt haben, wie es umgebracht wurde und dann auf einmal sagen sie, ach ja komm, jetzt flippen wir alle aus und rennen überall rum, erzählen, er ist auferstanden, auch wenn wir wissen, wir werden auch umgebracht und es breitet sich immer weiter aus, nee, da muss doch irgendwas mit den Jüngern passiert sein, aus diesem ängstlichen Haufen zu lauter Leuten, die sagen, ja, wir wissen, dass ihr uns umbringen könnt, aber wir wissen auch, das haben wir jetzt erlebt, dass das nicht so schlimm ist, wie wir zuerst dachten. Also muss nicht sein, aber wenn es sein muss, das wäre nicht das Ende. Und die evangelisieren da das Römische Reich und lassen sich umbringen und sagen, ja, gibt Schlimmeres. So. Was ist mit denen passiert?
Folge 25, wenn ihr das nochmal vertiefen wollt, da haben wir schon mal vor grauen Uhrzeiten darüber gesprochen. Die vierte Spur, in der ich unterwegs wäre, ist tatsächlich über Ethik zu reden. Das Argument hast du schon mal angedeutet, weil eigentlich unser gesamter Alltag davon ausgeht, dass es richtige und falsche Handlungen gibt oder gute und böse Handlungen. Also ständig, wenn man irgendeine Talkshow anguckt, die Politiker sagen eigentlich, du hast Unrecht, das ist moralisch falsch, was sie fordern und das ist eigentlich etwas, was man naturwissenschaftlich nicht beweisen kann. Das ist, also naturwissenschaftlich ist gut und böse keine Kategorie. Also und die Frage ist ja, Und das ist im Grunde das Argument, was C.S. Lewis so deutlich macht in seinem Pardon, ich bin Christ. Dass er in dem Buch stark macht, es gibt sowas, er nennt das veraltet noch ein bisschen das Sittengesetz. Mhm. Also wir alle haben irgendwie einen Maßstab, wo wir sagen, das ist richtig, das ist falsch. Woher kommt das eigentlich? Bei Charles Taylor ist es mal so schön zusammengefasst, dass er sagt, auf der einen Seite glaubt der Mensch heute, er ist im Grunde nur ein zufälliges Produkt am Rande des Universums.
Ja.
Und gleichzeitig hat jedes Leben
unendlichen Wert.
Ja. Und dass diese beiden
geschützt werden, ist nicht.
Es ist nicht konsistent.
Ja.
Aber das glauben heute viele Atheisten oder viele, also niemand. Und dann wäre es doch viel konsistenter zu sagen, ja, jedes Menschenleben hat einen unendlichen Wert, weil es eben ein Geschöpf Gottes ist. Ja. Also da ist das Christ eigentlich viel konsistenter. Auch das ist ein Riesenfass.
Ein Riesenfass ist, auch da kann man sehr auf der intellektuellen Ebene, man kann aber, also fällt mir ein, es ist ja, also dieses berühmte Buch von Dostojewski, welches ist das denn, Verbrechen und Strafe? Oder
Schuld und Sühne.
Schuld und Sühne, also genau, das war der alte Titel.
Ja.
Da geht es ja genau um die Frage, und der verhandelt es aber nicht auf der intellektuellen Ebene, sondern da ist eben einer, der sich überreden lässt, wenn, es gibt Gott nicht und deswegen ist alles erlaubt und dann lebt er so, als ob alles erlaubt ist. Und behandelt das Leben eben nicht und merkt, wie das ihn kaputt macht. Das in einem völlig anderen. Also, da wird diese Frage literarisch und psychologisch behandelt, total mitreißend. Und es hat mir immer gesagt: Natürlich kann man so leben, als hätte man keine Seele, aber man hat ja trotzdem eine Seele und die leidet darunter und das wird man merken.
Ja.
Ja, und so, also das. Könnte man in diesem Buch mal, das ist natürlich fiktiv, aber also ist auch eine ganz hochqualitative Behandlung dieses Themas.
Ich mache mal den letzten, weil wir auf der Zielgerade
schon sind. Ja, ich sag schon nichts mehr.
Das ist das. Nein, du sollst ja. Ich finde, also unter der Überschrift Glaube gibt dem Leben Sinn. Oder das ist auch eine Frage, diese ganzen naturwissenschaftlichen Diskussionen würde ich jetzt mal unter dieser Überschrift führen. Ich finde, Alistair McGrath hat das mal, zitiert eigentlich immer ein tolles C.S. Lewis-Zitat. Er sagt im Grunde, ich glaube an das Christentum, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgeht.
Das zitiere ich auch immer. Das ist ein super Satz. Ist ein
super Zitat. Nicht, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles sehe. Also sein Punkt ist, es geht weniger darum zu beweisen, dass es Gott gibt, aber setz mal voraus, es gibt Gott. Dann ergibt auf einmal ganz viel anderes Sinn.
Ja.
Also setz mal die Brille des Glaubens auf und auf einmal ergibt anderes Sinn. Und das ist sein Argument zu sagen, hey, warum gibt es hier eigentlich Leben? Warum ist das Universum offensichtlich so aufgebaut, dass Leben entstehen kann und so? Also das ist ein riesiges
Fass. Und warum staunen wir darüber? Warum staunen wir über Schönheit? Welchen evolutionären Sinn hat es, Schönheit wahrzunehmen? Eigentlich keinen. Aber warum können wir... Also warum können wir Schönheit erkennen und uns daran freuen? Warum, und da sagt die Bibel ja, weil wir dafür wurden wir geschaffen.
Ja.
Gott wollte, dass wir schön. Na. Also wir haben jetzt verschiedene Sachen. Ich komme nochmal zum Anfang, wiederhole mich. Findet das, was euch bewegt.
Euch begeistert.
Und euch begeistert. Und guckt, was euer Gegenüber begeistert. Und das muss nicht alles im ersten Gespräch sein.
Nein. Ich merke immer, meine Zettel sind viel zu lang für diese 30 Minuten.
Deswegen komme ich ohne Zettel, Malte.
Ja, das ist vielleicht viel klüger von dir. Wir hoffen, dass es ein bisschen weitergeholfen hat. Wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, gebt vielleicht gerne eine kurze Rezension zu dem Podcast bei Spotify, bei iTunes. Das hilft, dass die Tischgespräche sichtbar bleiben und auch neue Hörer uns entdecken. Das ist ein Geschenk für uns. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt gerne E-Mail an tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit der E. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.